Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Erkundung.
Hallo.
Ja, heute geht's um ein Thema, das uns wohl alle betrifft, Stress. Wie gehen wir am besten damit um, wenn er uns über den Kopf wächst?
Mhm.
Und ganz wichtig, welche Rolle kann Achtsamkeit da spielen? Wir haben uns dazu mal Therapiematerialien angeschaut, speziell aus der Verhaltenstherapie, MVT und auch die bekannten DBT-Materialien von Marshall Linehan.
Genau, sehr spannende Quellen.
Und unser Ziel ist es heute, Ihnen drei konkrete Wege vorzustellen. Einmal die direkte Stressbewältigung, dann gezieltes Achtsamkeitstraining und drittens, wie man Achtsamkeit in den Alltag bringt.
Ja.
Und zwar so, dass Sie vielleicht Lust bekommen, das eine oder andere für sich selbst mal auszuprobieren.
Das hoffen wir. Denn dieses Gefühl, wenn der Stress überkocht, das kennen sicher viele, oder? Man verliert so den Überblick, wird vielleicht gereizt.
Ja, oder fühlt sich wie ferngesteuert.
Genau, wie im Tunnel. Da war dieses Beispiel von Frau B. aus den Unterlagen eine eigentlich kompetente Fachverkäuferin.
Stimmt.
Aber schon bei Kleinigkeiten, eine einfache Kundenfrage. Und sie gerät massiv unter Druck. Das merkt sie dann auch körperlich. Herzklopfen, Verspannungen.
Zähneknirschen nachts, stand da auch.
Ja, Zähneknirschen, das ist wirklich typisch. Und das Kernproblem ist ja oft, mitten in dieser Anspannung, diesem starken Gefühl, da ist es unglaublich schwer, mal innezuhalten.
Ja, und bewusst anders zu reagieren.
Genau. Diese Fähigkeit, sich selbst zu beruhigen, die ist so zentral. Idealerweise lernt man das früh, aber naja.
Manchmal eben nicht genug, klar.
So ist es.
Okay, dann packen wir das mal an. Der erste Weg, direkte Stressbewältigung und Entspannung. Wenn der Stresspegel steigt, was passiert da eigentlich genau in uns? Und was können wir da tun, so im Moment?
Mhm. Da ist das transaktionale Stressmodell von Lazarus ganz hilfreich. Das sagt ja im Grunde, Stress, also die Reaktion, die wir spüren, entsteht nicht nur durch den Auslöser allein.
Den Stressor?
Genau, den Stressor. Sondern entscheidend ist die Interaktion mit uns, mit der Person. Oh. Genauer gesagt, unsere Bewertung der Situation.
Ah, okay.
Wie schätzen wir die Lage ein und wie schätzen wir unsere Fähigkeit ein, damit klarzukommen? Das ist der Knackpunkt.
Das heißt, nicht die Situation an sich ist das Problem, sondern wie ich sie sehe.
Ganz genau, das ist oft der entscheidende Hebel. Diese Bewertung führt dann eben zur Stressreaktion R, körperlich, emotional, gedanklich und hat dann natürlich auch Konsequenzen kurz- und langfristig.
Das ist wirklich, finde ich, eine der wichtigsten Erkenntnisse aus den Quellen. Unsere Brille sozusagen, durch die wir schauen, das hat eine enorme Macht, oder?
Absolut.
Aber gut, die Bewertung ist jetzt passiert, der Stress ist akut da. Was hilft denn dann sofort? Ganz konkret.
Ja, da schlagen die Materialien eben diese kurzfristigen kognitiv-behavioralen Strategien vor. Wagner Link beschreibt das ja auch. Der allererste Schritt ist tatsächlich Achtsamkeit.
Schon wieder Achtsamkeit?
Ja, aber hier im Sinne von die eigenen Frühwarnsignale überhaupt erstmal wahrnehmen. Was spüre ich? Herzklopfen, flacher Atem, angespannte Schultern, was geht mir durch den Kopf?
Das ist ja oft schon schwer genug im Eifer des Gefechts.
Das stimmt. Und der zweite Schritt ist dann die Akzeptanz. Klingt vielleicht paradox, aber...
Weil diese Reaktion erstmal annehmen.
Nicht dagegen ankämpfen.
Weil der Kampf es schlimmer macht.
Oft ja. Der Kampf gegen die Angst macht mehr Angst sozusagen. Und dann drittens Commitment und Neubewertung. Also sich kurz fragen, okay, ist das jetzt wirklich eine Katastrophe? Oder ist meine Reaktion vielleicht ein bisschen übertrieben? Ein Fehlalarm.
Und sich dann bewusst entscheiden, was zu tun.
Genau, sich entscheiden. Ich versuche jetzt, das runterzufahren und dann kommen die konkreten Techniken ins Spiel.
Okay, welche wären das?
Auf der körperlichen Ebene kann es helfen, zum Beispiel mal bewusst die Muskeln anzuspannen, Fäuste bei, Schultern hochziehen und dann locker lassen.
Ah, dieses Anspannen loslassen.
Ja. Oder ganz wichtig, tief und vor allem langsam ausatmen. Das beruhigt das Nervensystem. Manchmal hilft auch einfach aufstehen, strecken.
Okay. Und gedanklich?
Gedanklich kann man mit hilfreichen Selbstgesprächen arbeiten. Sowas wie, okay, ruhig bleiben, Schritt für Schritt. Oder ich konzentriere mich jetzt nur auf diese eine Aufgabe.
Sich selbst gut zureden quasi.
Genau. Und auf der Handlungsebene bewusst das Tempo verlangsamen. Nicht hektisch werden, sondern überlegter agieren.
Und emotional?
Da ist es wichtig, auch kleine Veränderungen zum Besseren wahrzunehmen. Ah, okay, es wird schon ein bisschen ruhiger. Das bestärkt einen.
Und wenn die Spannung sehr hoch ist?
Sport treiben.
Ja, wenn die Anspannung anhält, kann körperliche Abreaktion, also Bewegung, Sport, sehr sinnvoll sein, um die aufgestaute Energie loszuwerden. Das sind ja echt gute Werkzeuge für den Notfallkoffer. Aber die Quellen sagen ja auch, es geht nicht nur darum, immer nur Feuer zu löschen, oder? Wie wird man denn langfristig stabiler? Das Stress-Immunsystem stärken sozusagen.
Genau darum geht's bei den langfristigen Strategien. Die eigene Belastbarkeit erhöhen. Und da ist ein wichtiger Punkt: regelmäßige Erholung, Entspannung.
Die berühmte progressive Muskelrelaxation, PMR?
Die wird oft genannt, ja. PMR. Da lernt man ja, systematisch Muskelgruppen anzuspannen und wieder zu entspannen. Das führt zu einer tiefen Entspannung, körperlich und mental.
Hm.
Genauso wichtig, regelmäßige Bewegung, Sport. Das baut Stresshormone ab. Und soziale Kontakte pflegen. Gute Gespräche, gemeinsame Unternehmungen, das puffert Stress enorm.
Freunde als Ressource.
Absolut. Und dann geht es auch noch um die Grundhaltung. Mehr Gelassenheit entwickeln. Das Gefühl stärken, ich kann selbst bestimmen, wie ich meine Zeit und Energie einsetze.
Stichwort DBT-Skills. Die kam ja auch vor. Klingt ja teils recht, naja, intensiv. Kaltes Wasser ins Gesicht.
Ja, die DBT-Skills zur Stresstoleranz sind wirklich für Momente extremer Anspannung gedacht, wenn man droht, die Kontrolle zu verlieren oder sich selbst oder anderen zu schaden.
Okay, das ist dann die nächste Eskalationsstufe sozusagen.
Genau. Die sollen helfen, diesen Moment zu überstehen, ohne alles schlimmer zu machen. Der STOPP-Skill ist da ganz grundlegend.
STOPP.
Ja, ein Akronym. Stopp, sofort innehalten. Schritt zurücktreten, mental Abstand gewinnen, wahrnehmen, was innen und außen los ist und erst dann achtsam vorgehen, überlegt handeln.
Den Autopiloten unterbrechen.
Genannt, die zielen direkt auf die Körperphysiologie.
Time.
Temperatur ja, kaltes Wasser, ein Kühlpack im Nacken, das fährt das System schnell runter. Tiefes Atmen haben wir schon gehört, intensive kurze Bewegungen, also mal kurz auf der Stelle hüpfen oder Liegestütze machen und Muskelentspannung.
Das sind dann schon eher so Brechstangenmethoden für den Akutfall.
Kann man so sagen. Starke Interventionen, um aus dem roten Bereich rauszukommen. DBT hat da noch mehr im Angebot. Ablenkung, Selbstberuhigung über die fünf Sinne, den Moment besser machen.
Okay, das ist also der Notfallkoffer und das langfristige Training. Aber Sie sagten ja, es gibt noch was Tieferliegendes. Das bringt uns jetzt zur Achtsamkeit selbst. Der Begriff fiel ja schon öfter. Was genau meinen wir damit? Und warum ist das so wichtig?
Ja, Achtsamkeit, so wie John Kabat-Zinn sie beschreibt, ist eine ganz bestimmte Art von Aufmerksamkeit. Sie ist bewusst, sie ist auf den gegenwärtigen Moment gerichtet und ganz wichtig, sie ist nicht wertend.
Nicht wertend, das ist der Kern.
Das ist ein ganz zentraler Aspekt. Es ist ein freundliches, akzeptierendes Gewahrsein. Einfach wahrnehmen, was gerade ist, in mir, um mich herum. Man wechselt dabei vom Tun-Modus,
ja,
in dem wir immer am Machen, Bewerten, Planen sind,
genau,
ständig Probleme lösen wollen. Man wechselt von diesem Modus in einen Seins-Modus.
Seins-Modus.
Ja. Kabat-Zinn sagt sinngemäß, Achtsamkeit lehrt uns innezuhalten, uns Zeit für uns zu nehmen, innere Ruhe und Selbstakzeptanz zu finden. Und eben Gedanken und Gefühle zu beobachten, ohne uns gleich darin zu verheddern.
Wie Wolken am Himmel vorbeiziehen lassen.
Das ist ein schönes Bild, ja. Beobachten, ohne sich sofort mitreißen zu lassen.
Dieser Wechsel vom Tun zum Sein, das finde ich eine spannende Idee in unserer doch sehr leistungsgetriebenen Zeit. Es geht also nicht darum, unangenehme Gefühle wegzudrücken?
Nein, gar nicht. Im Gegenteil. Der Nutzen ist ja gerade, die eigenen inneren Zustände, Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen klarer wahrzunehmen. Und dadurch lernt man auch, sie besser zu regulieren.
Verstehe.
Es fördert die Selbstakzeptanz, weil man lernt, okay, das ist jetzt da, auch wenn es schwierig ist. Ich muss mich nicht dafür verurteilen. Es ist keine Schönfärberei, sondern ein ehrlicheres In-Kontakt-Treten mit sich selbst.
Und das hängt mit diesem Embodiment zusammen? Psyche und Körper als Einheit?
Genau. Das passt sehr gut zur Embodiment-Perspektive. Unser psychisches Erleben ist tief in unserem Körper verankert. Wir spüren unsere Gefühle.
Okay, wenn Achtsamkeit also so eine Art Fähigkeit ist, wie ein Muskel, wie trainiert man den? Geht man da ins Fitnessstudio für den Geist?
So kann man das sehen, ja. Das ist die formale Praxis, also gezielte Übungen. Die bekanntesten, die auch in unseren Quellen stehen, sind zum Beispiel der Bodyscan.
Bodyscan, den kennt man ja oft.
Genau, man liegt oder sitzt und wandert mit der Aufmerksamkeit ganz langsam und wohlwollend durch den Körper. Von den Zehen bis zum Kopf.
Und was macht man da?
Man nimmt einfach nur wahr, was man spürt. Wärme, Kribbeln, Spannung, vielleicht auch Schmerz. Aber ganz neugierig, ohne es ändern zu wollen. Wenn die Gedanken abschweifen, was sie tun werden.
Passiert ja ständig.
Genau. Bemerkt man das freundlich und kehrt einfach zurück zur Körperwahrnehmung. Ziel ist, den Körper bewusster zu spüren, als Ganzes. Das dauert oft so um die 20 Minuten.
Okay. Und die Atemübung?
Die Atemmeditation ist eine weitere Kernübung. Aufrecht sitzen, die Aufmerksamkeit auf den natürlichen Atem lenken, das Heben und Senken der Bauchdecke, der Luftstrom an der Nase.
Man kann auch zählen, oder?
Ja, zählen kann helfen, den Geist zu fokussieren. Und auch hier, Gedanken kommen, Gedanken gehen. Bemerken, ziehen lassen, sanft zurück zum Atem. Der Atem ist ja unser ständiger Begleiter, ein perfekter Anker im Hier und Jetzt.
Und dann nimmst du noch die Sitzmeditation?
Genau, die Sitzmeditation im engeren Sinn. Da weitet man die Wahrnehmung oft aus. Man fängt vielleicht mit dem Atem an und dann lässt man alles ins Gewahrsein kommen. Körperempfindungen, Geräusche, Gedanken, Gefühle.
Alles darf da sein.
Alles darf da sein. Kommen und gehen, ohne dass man sich festklammert oder dagegen ankämpft. Man beobachtet auch Stress oder Unruhe und versucht, dem mit Akzeptanz zu begegnen. Es geht wirklich darum, einfach nur zu sein.
Und die Quellen sagen ja, Regelmäßigkeit ist Trumpf. Täglich üben. Diese 20 Minuten.
Absolut. Wie beim Klavierspielen oder Joggen. Die Fähigkeit wächst durch regelmäßiges Üben. Täglich wäre super.
Aber auch kürzer ist okay.
Ja, auch 10 Minuten sind wertvoll. Es gibt ja heute viele Hilfen, Apps, geführte Meditationen. Das macht den Einstieg leichter.
Und was ich interessant fand, Therapeuten sollten es selbst auch praktizieren.
Ja, das wird stark empfohlen, um es authentisch zu vermitteln und zu verstehen, wovon man spricht.
Okay, das Üben auf dem Kissen ist das eine. Aber die eigentliche Kunst ist doch, das in den Alltag zu bringen, oder? Zurück zu Frau B. im Verkaufsgespräch. Wie kann sie da achtsam sein? Das ist ja der dritte Weg. Achtsamkeit im Alltag.
Ja, das ist die Königsdisziplin sozusagen. Und das eigentliche Ziel. Achtsamkeit leben. Das braucht diese doppelte Aufmerksamkeit, wie es in den Unterlagen heißt.
Doppelte Aufmerksamkeit.
Man ist einerseits auf die äußere Situation konzentriert, das Gespräch, die Aufgabe. Aber gleichzeitig nimmt man auch die eigene innere Reaktion wahr. Gedanken, Gefühle, Körpersignale. Anspannung zum Beispiel.
Das klingt anspruchsvoll.
Ist es auch. Aber die DBT bietet da wieder sehr konkrete Hilfen. Die Was- und Wie-Fertigkeiten.
Was und Wie.
Genau. Das Ziel ist dabei, aus diesem rein emotionalen oder rein rationalen Reagieren rauszukommen und mehr Zugang zum intuitiven Geist zu finden. Dem Wise Mind.
Wise Mind, der weise Geist.
Ja, diese innere Mitte, die Emotion und Vernunft integriert. Ein mittlerer Weg.
Und was sind die Was-Fertigkeiten?
Die beschreiben, was wir tun, wenn wir achtsam sind. Erstens, wahrnehmen. Einfach nur beobachten, was über die Sinne reinkommt, ohne es gleich zu benennen. Wolken anschauen, einen Ton hören. Zweitens, beschreiben. Das Wahrgenommene dann in möglichst neutrale Worte fassen. Also statt, der Kunde ist unmöglich, vielleicht, der Kunde runzelt die Stirn, spricht laut, ich spüre Spannung, faktenbasiert. Drittens, teilnehmen. Vollständig in einer Aktivität aufgehen, mit ihr verschmelzen. Beim Tanzen, Spielen oder eben auch beim achtsamen Abwaschen. Ganz da sein.
Okay, das ist das Was und das Wie?
Die Wie-Fertigkeiten beschreiben die Haltung dabei. Wie bin ich achtsam? Erstens, nicht wertend. Beobachten ohne Urteil, gut, schlecht, richtig, falsch. Bewertende Gedanken, das ist ja furchtbar, als Gedanken erkennen, nicht als Wahrheit nehmen.
Das ist schwer.
Konzentriert oder eingerichtet. Den Fokus auf eine Sache richten und dabei bleiben. Immer wieder zurückkehren, wenn man abgelenkt ist. Das Gegenteil von Multitasking.
Ja.
Und drittens, wirkungsvoll. Das finde ich besonders spannend. Es bedeutet, das zu tun, was funktioniert und den eigenen Zielen dient. Nicht darauf beharren, Recht zu haben.
Sondern fragen, was bringt mich jetzt weiter?
Genau. Ist mein Verhalten gerade wirkungsvoll? Manchmal heißt das, den eigenen Stolz oder Eigensinn loszulassen.
Boah, das klingt jetzt aber wirklich nicht mehr nur nach einer Technik, sondern nach einer tiefgreifenden Veränderung, einer anderen Haltung.
Das ist es auch. Es geht darum, den Autopiloten zu verlassen, der uns oft steuert, ohne dass wir es merken.
Und für Frau B. würde das heißen?
Sie könnte lernen, ihre Stressreaktionen früher zu bemerken, sie nicht mehr als Katastrophe zu sehen, sondern als Signal. Vielleicht einen winzigen Moment innezuhalten, bevor sie reagiert.
Und dadurch ändert sich was.
Die Erfahrung zeigt, ja, kleine Alltagsdinge bekommen wieder mehr Gewicht, die großen Belastungen verlieren etwas von ihrer Wucht. Und die vielleicht wichtigste Erkenntnis ist oft, ich habe Gefühle, ich habe Gedanken, aber ich bin sie nicht.
Ah, diese Distanzierung.
Ja, ich kann lernen, einen Schritt zurückzutreten und bewusster damit umzugehen. Das kann unglaublich befreiend sein.
Okay, fassen wir die drei Wege nochmal zusammen. Direkte Stressbewältigung für den Akutfall, dann die formalen Übungen, das Training und drittens die Integration in den Alltag, das Leben. Sie sagten, das ergänzt sich alles. Gibt es da ein Prinzip, das alles zusammenhält?
Ja, das gibt es. Ein ganz zentrales Element, das allem zugrunde liegt und in den Quellen immer wieder auftaucht, ist die Akzeptanz.
Akzeptanz, das klingt aber oft so nach aufgeben.
Genau das ist das Missverständnis. Akzeptanz bedeutet hier nicht Gutheißen oder Resignation, auf keinen Fall.
Sondern, wie definieren es die Quellen?
Akzeptanz bedeutet, die Realität anzuerkennen, so wie sie jetzt gerade ist. Mit allem, was dazugehört, auch Schmerz, Verlust, Schwierigkeiten, die ich nicht sofort ändern kann.
Also das Annehmen dessen, was ist.
Genau. Es ist das Gegenteil vom ständigen Kampf gegen das Unvermeidliche. Dieser Kampf kostet unendlich viel Kraft und macht oft alles nur noch schlimmer.
Verstehe.
Akzeptanz ist oft der schwierigste, aber eben auch der entscheidende erste Schritt, damit überhaupt Veränderung möglich wird.
Und die DBT hat dafür auch wieder Skills.
Ja, ganz spezifische Skills zum Annehmen der Realität. Da gibt es die radikale Akzeptanz, die bewusste Entscheidung, die Realität voll anzunehmen mit Verstand, Herz und Körper. Dann die Entscheidung für einen neuen Weg, sich immer wieder neu dafür entscheiden, weil es eben schwerfällt. Die Entwicklung einer inneren Bereitschaft, freiwillig mit der Situation umzugehen, statt aus Trotz dagegen anzukämpfen.
Und diese Körperhaltungen? Leichtes Lächeln, offene Hände.
Interessant, oder? Ja, das sind Haltungen, die Akzeptanz körperlich unterstützen können. Ein leichtes Lächeln entspannt das Gesicht. Offene Hände signalisieren Empfangsbereitschaft, im Gegensatz zu geballten Fäusten, die Kampfbereitschaft zeigen.
Faszinierend.
Und zuletzt gehört auch die Achtsamkeit auf gegenwärtige Gedanken dazu. Gedanken als Gedanken erkennen, nicht als Fakten. Sich nicht völlig mit ihnen identifizieren.
Das war jetzt wirklich eine sehr dichte und umfassende Erkundung dieser drei Wege. Direkte Bewältigung, Achtsamkeit üben, Achtsamkeit leben. Und Akzeptanz als roter Faden. Was möchten Sie unseren Hörerinnen und Hörern zum Abschluss mitgeben?
Vielleicht einen Gedanken, der an diese Akzeptanz anknüpft. Sie ist oft schwer, keine Frage. Aber es lohnt sich vielleicht mal ehrlich hinzuschauen. Könnte es sein, dass mein eigener Widerstand gegen die Realität, mein Kampf gegen das, was nun mal ist, mir am Ende vielleicht sogar mehr Leid verursacht als die schwierige Realität selbst?
Dass der Kampf anstrengender ist als das Annehmen.
Genau. Vielleicht liegt im Annehmen, gerade auch des Schwierigen, nicht Resignation, sondern paradoxerweise ein Schlüssel zu mehr innerem Frieden und vielleicht sogar zu neuer Kraft, um das zu ändern, was änderbar ist.
Ein starker Gedanke. Vielen Dank für diese tiefen Einblicke und die vielen konkreten Anregungen heute.
Gerne.
Ja, vielleicht hat es Sie ja inspiriert, die eine oder andere Übung oder Haltung für sich auszuprobieren, ganz ohne Druck, einfach mal neugierig sein. Bleiben Sie neugierig. Bis zur nächsten Erkundung hier bei The Deep Dive.